Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder da bei euch sein darf, in Bern. Ich möchte zuerst fragen, versteht jemand kein Zürichdeutsch? Ja, dann muss ich Hochdeutsch reden. Muss ich Hochdeutsch sprechen? Okay. Gut, machen wir weiter mit Zürichdeutsch. Ja, Berndeutsch kann ich nicht, ja, das geht nicht. Gut, obwohl ich Berner bin, aber ich kann einfach kein Berndeutsch. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen, könnt ihr das Handy nehmen. Einfach kein Spiel machen während der Zeit. Aber einfach das Handy aufschlagen oder besser gesagt 1. Korinther Kapitel 16. Dort werden wir uns ein paar Gedanken machen. Und dann werden wir uns ganz bewusst dem Vers zuwenden, 22 und 24. Da sagt Apostel Paulus etwas ganz Spezielles und im ersten Anschein tönt das ganz hart. Er schreibt dort, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Wow. Und dann sagt er, Maranatha, unser Herr kommt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, denen ich durch Jesus Christus verbunden bin. Und das sind die letzten Worte, die der Apostel Paulus in der Gemeinde in Korinth schrieb. Nachher schrieb er noch den zweiten Brief. Im Ganzen hat er ja 4 Briefe geschrieben. Der erste Brief ist eigentlich der zweite und der zweite Brief ist eigentlich der vierte. Weil der erste Korintherbrief ist verloren gegangen, der zweite haben wir vor uns liegen im ersten Korintherbrief, der dritte ist verloren gegangen und der vierte haben wir auch wieder vor uns liegen im zweiten Korintherbrief. Also wenn ihr bei uns GBSM macht, dann lernt ihr das. Wenn man es nicht zwischendurch vergisst, das kann auch passieren. Jetzt kommt die Frage, ja, wie kommt der Apostel Paulus dazu, so etwas zu sagen, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Und wir dürfen nicht vergessen, der Apostel Paulus, wie lange hat er geschafft, gewirkt, das Evangelium verkündigt in Korinth? Die junge Herrschaft da vorne, ohne Haare auf dem Kopf, wie viel meinst du? Wie viele Jahre? Ja, 1,5 Jahre hat er geschafft. 1,5 Jahre hat er geschafft, das heisst, er hat sehr viel Zeit aufgebraucht, Kraft, Geduld und er hat die Gemeinde Korinth wirklich auf ein ganz gutes Fundament gestellt. Ich weiß nicht, wie es bei uns wäre, wenn der Apostel Paulus bei uns würde sein und jeden Tag uns würde unterrichten, punkto Evangelium, punkto Wort Gottes. Der Apostel Paulus ist jetzt aber nicht mehr in Korinth. Er schreibt den Brief und hat gehört von verschiedenen Nöten, die da sind, die Probleme, die da sind. Er gehört, dass da Unmoral sich in die Gemeinde eingeschlichen hat. Streit, Gruppenbildungen, das kann sehr schnell passieren. In der frömmsten Gemeinde passiert das, dass manchmal eben nicht da sind. Das ist einfach menschlich. Und warum? Weil wir Sünder sind. Weil wir Menschen sind, wo jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat sein eigenes Wesen und seine Art. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und er hat sich im ganzen Korintherbrief die verschiedenen Probleme angenommen. Wenn ihr Zeit habt, lesen wir mal den Korintherbrief durch. Da gibt es so viele Nöte drin, oder? Der eine ist ein bisschen mehr paulinisch, der andere ist mehr petrisch und der andere ist mehr Barnabas. Da gibt es aber auch, in der Gemeinde hat es Probleme gegeben, im Punkt, dass sie betrunken sind, sie beim Abendmahl. Ich weiss da nicht, wie das geht, aber es ist wirklich eine Tatsache. Ja, die kleinen Becher, die wir haben, oder? Ja, aber es ist wirklich, es ist eine riesengroße Not gewesen. Dann ist auch Not gewesen mit wirklich Unmoral. Könnt ihr zum Beispiel lesen, 1. Korinther Kapitel 5. Und um dem entgegenzuwirken, was hat der Apostel Paulus gemacht? Ist er mit dem Zeigefinger gekommen? Hat er gesagt, ja, ich heibe bei Berner, oder? Mach mal vorwärts. Was hat er gemacht? Kann man auch im Zürich-Bier sagen, oder? Was hat er gemacht? Er hat ihnen, und es ist schön, der Apostel Paulus kommt nicht mit dem Zeigefinger, kommt auch nicht mit Ermahnung in dem Sinn, schon, aber er hat gesagt, ich verkündige euch eins, nämlich Jesus Christus. Ich mache euch Jesus gross. Ich tue euch Jesus als der Gekreuzigte vor Augen malen. Er hat sie wieder ganz neu, die Gemeinde Korinth, hat er begeistert für das Wort Gottes. Er hat sie angespornt für das Leben mit dem Herrn Jesus. Und er hat ein persönliches Beispiel gegeben von seinem Leben, wie es kann sein, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das sind die Sachen, die der Apostel Paulus übrigens nicht nur in Korinth gemacht hat, sondern überall dort, wo er ist angekommen. Oder man kann ja Kinder erziehen mit dem Zeigefinger oder immer mit Fiditatsch, kann man auch. Oder auch mit einem guten Vorbild, mit Motivation. Ich bin Ihnen fürs Zweite. Genauso im Punkt Evangelium. Der Paulus hat gewusst, was Kraft vom Evangelium vermag. Nämlich Menschenherzen zu erreichen. Er hat gewusst, dass das Evangelium kann Menschen verändern. Kann Situationen bereinigen. Kann ans Licht bringen. Kann etwas ganz Neues wirken. Das bedingt aber, dass ein Mensch das auch zulässt, ein Mensch das in sein Herz reinlässt und dann kann das Evangelium alles neu machen. Deswegen hat seit Apostel Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2, sagt er, ich nahm mir vor, unter euch den Korinthern nichts anderes zu wissen, als Jesus und ihn als gekreuzigt. Also das ist das oberste Ziel gewesen, überall, wo der Paulus ist angekommen. Er gewusst, das Wort Gottes ist die Kraft, die er völlig verändern kann. Und jetzt stehen die Korinther vor der Entscheidung, ja, wollen wir uns verändern lassen? Wollen wir uns umgestalten lassen? Wollen wir aufs Evangelium eingehen? Und wollen wir das persönlich auf unser Leben anwenden? Wir haben bei uns in der Gemeinde und auch an anderen Orten, ich habe viel zu tun mit Seelsorge, haben wir manchmal nicht, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber das grosse Problem kommt zu 95% aus dem heraus, dass Menschen das Wort Gottes nicht für sich persönlich in Anspruch nehmen. Das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Wenn ich meine Ehefrau so liebe, wertschätze, achte, das gehört auch zum Evangelium, aber nicht immer nur fordern, aber nicht selber etwas gibt und so weiter und so fort. Wenn man Nein sagt zum Evangelium, wenn man Nein sagt zum Wort Gottes, hat das immer Konsequenzen. Wenn man weiss eigentlich, was richtig ist zum Tun und es da nicht tut. Oder das, was du gelesen hast in der Einleitung von dem reichen Jüngling, oder besser gesagt von dem führenden Rabbi in Israel, sein grosses Problem ist, er kommt von den Pharisäern. Und Pharisäer hat ein grosses Hobby gehabt, nämlich Geld scheffeln. Ein Pharisäer ist ein guter Pharisäer gewesen, wenn er das Gesetz gehalten hat und möglichst reich. Das ist sein Problem gewesen. Und Herr Jesus spricht ihn auf sein Problem an. Oder wenn er mich würde ansprechen oder dich würde ansprechen, wäre es vielleicht ganz ein anderes Problem. Oder der Reichtum an und für sich ist nicht das Problem, nur wenn man es sein Herz daran hängt. Ich habe Freunde, die sind sehr reich. Aber sie haben ihr Herz nicht an Reichtum gehängt, sondern sie setzen den Reichtum ein für Gottes Sache. Aber der junge Mann, der ein Führer war im rabbinischen Judentum damals, er hat sein Herz an Reichtum gehängt. Da kommt der Herr Jesus und spricht ihn ganz persönlich an, auf sein Problem. Und dann geht der reiche Mann geht betrübt und traurig weg. Und genau das ist das Problem, wenn wir mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, wenn der Herr Jesus zu uns persönlich etwas sagt, wenn wir irgendwie angesprochen werden in unserem Herzen durch Gottes Wort und nicht darauf eingehen, das ist unser Problem. Oder das war schon im Alten Testament. Der Herr hat schon im Alten Testament durch verschiedene Leute, zum Beispiel durch den Mose, dem Volk Israel immer wieder gesagt, entscheidet euch, was ihr wollt. Entscheidet euch, macht eine ganze Sache. Der Elia auf dem Karmel hat dem Volk Israel vorgelegt, entscheidet euch, was ihr wollt. Ist der Herr Gott, folgt ihm nach. Ist aber Baal, folgt ihm nach. Ihr müsst euch entscheiden. Und das ist die grosse Frage, die sich immer wieder stellt. Der Elia ruft und sagt, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Es geht nicht. In der Offenbarung genau das Gleiche. Es ist immer wieder die grosse Frage, gehe ich auf Gottes Wort ein oder lasse ich es links liegen? Und jetzt kommt eben der Apostel Paulus Und er sagt, nachdem er den ganzen Korinther alle Nöte aufgezeigt hat, kommt er und sagt, wer den Herrn nicht liebt, der ist verflucht. Oder Maranatha sagt der Maranatha, unser Herr kommt. Warum sagt er das? Weil ich glaube, wenn jemand den Herr Jesus täglich erwartet, ist das auch ein Ausdruck von dem, dass er aufs Wort Gottes eingeht. Weil, wenn ich den Herr Jesus täglich erwarte, dann kann ich schlichtweg nicht in Sünde leben. Das geht nicht. Wenn ich jeden Tag mit dem rechne, dass mein Chef reinkommt und mir in den Computer einschaut, dann kann ich nicht auf komischen Seiten sein. Versteht ihr das? Oder wenn ich irgendwo, wir sind immer in einem Haus aus Glas, wo kann der Herr Jesus hineinschauen kann. Aber manchmal vergessen wir das und machen gleich Sachen, weil wir denken, mein Nachbar, meine Frau oder mein Kollege sieht es nicht. Aber wenn ich erwarte, dass Jesus jetzt, heute kommt, dann lebe ich ganz bewusst in der Heiligung. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, hat alles aufgelistet, hat ihnen gezeigt, hat ihnen geholfen, hat 1,5 Jahre bei ihnen geschafft und dann sagt er, ja, wer die Wiederkunft Jesu nicht liebt, der sei verflucht. Weil er hat Jesus aus den Augen verloren. Verflucht bedeutet in dem Sinn, er geht seinen eigenen Weg. Er wird Lasten auf sich laden, in dem Sinn, weil er nicht ganz nah bei Jesus ist. Und das große Problem ist ja, wenn ich nicht ganz bei Jesus bin, dann gehe ich eigene Weg, dann gehe ich sündige Weg, ich mache Sachen, die nicht gut sind. Wenn ich aber ganz nah bei Jesus bin, wenn ich wirklich seine Wiederkunft erwarte, dann kommt alles einen anderen Schwerpunkt über. Ganz einen anderen Richtung über. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel eben in 1. Korinther Kapitel 16, er sagt Folgendes, er redet über Geld, er redet über Beziehung, aber immer in dem Blickwinkel, Jesus kommt. Oder wenn ich Geld habe und ich weiß, dass Jesus wiederkommt, dann setze ich das Geld richtig ein. Das ist das große Problem von dem jungen Mann. Er hat viel Geld gehabt, aber hat sich nur um sich selber getrüllt und deswegen, wo der Herr Jesus ihn anspricht, geht er traurig weg. Und jetzt lesen wir in 1. Korinther Kapitel 16, ganz am Schluss von dem Kapitel sagt der Apostel Paulus, wer Jesus nicht liebt, seine Wiederkunft nicht liebt, der ist verflucht. Der geht eigene Weg. Und jetzt fängt er an und redet über Geld. Ganz am Anfang. 1. Korinther 16, Vers 1. Sagt er, nun zur Geldsammlung für die Gläubigen. Macht es am besten so, wie ich es für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. Also er fängt an mit Geld reden. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ich weiß, der Herr Jesus kommt heute. Also kann heute kommen. Wie gehe ich mit Geld um? Welche Prioritäten setze ich mir? Ich finde es so schön, ein junger Mann, also jung ist auch nicht mehr so ganz, ist jetzt 40. Man sieht, wie alt er sich wird. Oder wenn man sagt, ein junger Mann mit 40, gute Nacht um 6, das ist man schon ziemlich alt. Auf alle Fälle, der war bei mir in der Jugendgruppe gewesen. Der ist heute einer der Leiter vom Wort des Lebens Österreich. Wir haben jetzt ein ganz neues Projekt, ein Projekt, wo sie ein grosses Camp kaufen wollen, ehemaliges Sporthotel mit Schwimmbad, mit Sportplatz, alles drumherum. Und es kostet 4,5 Millionen Euro. Er und seine Frau haben das im Glauben einfach aufgenommen. Und interessant, 75% von der ganzen Geldsumme ist schon zusammen. Das ist einfach gewaltig. Ja, wie geht das? Es geht nur, weil Menschen mit dem rechnen, dass mein Geld nicht mir gehört. Dass Menschen da sind, die ganz bewusst Jesus erwartet, die eine Beziehung leben mit Jesus und deswegen ist ihr Geld, setzen sie ein für eine gute Sache. Und ich freue mich echt, und ich weiß von einem anderen Camp, das ist in Bolivien, das war ein Ehepaar, sind beide Zahnärzte, haben verschiedene Kliniken in den USA, haben sich dann bekehrt. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihren Job an den Nagel gehangen, haben alle ihre Geschäfte verkauft, sind als Missionare nach Afrika und haben verschiedene Camps gekauft für Wort des Lebens auch in Südamerika. Das ist einfach faszinierend, das fasziniert mich. Und genau das meint auch der Herr Jesus, weil er sagt in Matthäus 24 ist ja das Kapitel auch von der Wiederkunft Jesu. Und dort redet der Herr Jesus nicht nur über sein Wiederkommen, sondern auch, dass ein Diener, der in der Wiederkunft Jesu lebt, dass er ein treuer, guter Haushalter sein soll. Er sagt einfach Folgendes. Matthäus 24, Vers 45 und folgend. Wer ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzubereiten? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, dann darf sich dieser Diener freuen. Was machen wir mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unseren Möglichkeiten? Setzen wir es ein für den Herrn Jesus. Und deswegen, wenn einer die Wiederkunft Jesus vor Augen hat, dann setzt er alles dran, um Gottes Reich zu fördern. Mit seinem Intellekt, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Geld. Interessant ist, der David, er hat gewusst, dass er nur ein Verwalter ist von all dem, was er hat bekommen. Und ich weiß, in 40 Jahren, dann werde ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr da sein. Aber was mache ich jetzt mit dem, was mir Gott anvertraut hat? Der David sagt, wo er gesammelt hat für den Tempelbau, sagt er Folgendes. In 1. Chronik 29 sagt er, denn was bin ich? Also er hat gesammelt möglichst viel Gold, Silber, Edelsteine, Holz und so weiter. Alles, dass er einen Tempel für Gott bauen kann, für Gottes Sache, hat er alles einsetzen. Und dann sagt er, während seiner ganzen Sammelaktion, sagt er Folgendes, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel geben möchten? Und dann sagt er, denn von dir her ist ja alles gekommen und von deiner Hand haben wir alles genommen. Also das, was wir haben, das, was wir können, ist ja nur gelehnt, ist nur uns gegeben für kurze Zeit. Und deswegen, wenn man Jesus erwartet, dann sind wir treue Haushalter, treue Verwalter. Wir kalkulieren gut. Wir benutzen unsere finanziellen Möglichkeiten, um Gottes Reich zu bauen, Gottes Reich zu fördern, dass es weitergeht. Und wenn wir wirklich unser Leben so einsetzen, dann dürfen wir mal am Ende von unserem Leben heißen. Und auch da wieder geht es, wo der Herr Jesus über die Endzeit redet. Da redet er auch über den treuen, guten Knecht. Und am Ende von seinem Leben heisst es über den treuen, guten Knecht. Gerade in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt, sagt er in Matthäus 25, Vers 21, recht so, du guter und treuer Knecht. Und einer, der Jesus erwartet, der wirklich die Sehnsucht hat, dass Jesus wiederkommt, ich glaube, der Mensch ist auch bereit, hat eine Passion für das Evangelium. Ein Wycliffe Bibelübersetzer hat mal gesagt, Christen können mithelfen, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Denn Jesus hat vorausgesagt, dass er dann wiederkommt, wenn unter allen Völkern das Evangelium verkündigt worden ist. Und deswegen, wo ist unser Missionseifer? Wann, wie viel, wie oft beten wir für unsere Missionare? Haben wir das Anliegen, dass das Evangelium läuft? Der Apostel Paulus, er hat, weil er Jesus erwartet hat, weil er in einer tiefen, lebendigen Beziehung mit Jesus gelebt hat, hat er alles dran gesetzt, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Gerade gestern hat bei uns wieder so ein evangelistischer Einsatz stattgefunden, am Bellevue, wo Menschen einfach von unserer Gemeinde ein Zelt, also muss eine Bewilligung haben natürlich, ein Zelt aufgestellt und es sind verschiedenste Leute dort gewesen, wo Traktate, auch die Traktate haben wir müssen der Regierung, also der Stadt vorlegen und alles zeigen, was wir verteilen. Wir haben die Bewilligung bekommen, wir sind schon am Hauptbahnhof gestanden, wir sind schon gestanden, so im Hauptbahnhof innen selber, jetzt am Bellevue, einfach um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und wenn der letzte Eingang sein wird, dann wird Jesus wiederkommen. Der Apostel Paulus war völlig missionarisch, weil er mit dem gerechnet hat, Jesus kommt. Und das Wissen, dass Jesus kommt, hat ihn angespornt. Er war bereit, sein Evangelium überall anzutragen. Es gibt einen Spruch, den kennt ihr alle, wo es heisst, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Interessant ist, der Apostel Paulus, er schreibt an die verschiedenen Gemeinden, und wenn man seine Briefe liest, kommt immer wieder drin vor, dass er Jesus erwartet. Immer wieder. Immer wieder und immer wieder. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 5, da sagt er, denn wir erwarten aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir erwarten. Er war ein Wartender. Dann schreibt er zum Beispiel in Philipper 3, Vers 20, schreibt er, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen wir auch erwarten die Wiederkunft des Herrn Jesus. Sind wir Wartende? Er schrieb an die Gemeinde in Thessalonich Ähnliches, denn wir erwarten seinen Sohn vom Himmel. In Titus ähnlich, denn indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung des Herrn Jesus Christus lieb haben. Also der Apostel Paulus überall, alle Gemeinden, wo er schrieb, schrieb er von dieser Hoffnung, von dieser Erwartung, von dieser Sehnsucht. Und eben, nochmal, Paulus, er schrieb im Korinther ganz am Schluss, wer die Wiederkunft Jesus nicht liebt, der ist verflucht. Ja, in welchem Sinn verflucht? Wenn man Jesus nicht mehr vor Augen hat, dass er wirklich wiederkommt, dass er mich sieht an jedem Ort, wo ich bin, dann geht man immer mehr eigene Weg, man vergisst den Herr Jesus wie der sündige Weg, Ort, wo man nicht unbedingt sein soll, und das ist damit gemeint. Haben wir Jesus vor Augen? Maranatha-Haltung, das gehört einfach zu einem christlichen Leben dazu. Maranatha-Haltung ist eine Lebensphilosophie. Jesus kommt und entsprechend lebe ich und entsprechend setze ich alles ein für ihn. Sind wir von dem durchdrungen, dass vielleicht Jesus heute wiederkommt? Dass er kommt, um uns heim zu holen? Oder in unserer Welt, wenn ich so sehe, was alles so abläuft, ich fühle mich zunehmend unwohl. Ich fühle mich zunehmend nicht daheim. Obwohl, ich bin gerne auf dieser Welt. Ich liebe die Welt. Also in dem Sinn, ich habe es gerne schön. Aber gerade heute Morgen, da stürchelt wieder so ein Besoffener durch den Wagen durch, mit einer Bierdose in der Hand, das im Zug. Da denke ich, hey, morgen früh ist schon besoffen. Wie sieht denn das am Abend aus? Maranatha-Christen, sie leben mit Jesus. Und Maranatha-Christen sind aber auch sehr motivierend. Komm, miteinander gehen wir mit dem Herrn Jesus. Maranatha-Christen sagen, komm, miteinander schaffen wir es. Maranatha-Christen sind Christen, die einander einhaken und sagen, komm, zweitens sind wir stärker als allein. Ich bete für dich, ich unterstütze dich. Interessant ist, was der Apostel Paulus schreibt, auch in dem Korinther Kapitel 16, da schreibt er über den Timotheus etwas. Er schreibt aber auch über andere. Und er schreibt dann dort über den Timotheus Folgendes, ab Vers 10. Schreibt er, wenn aber der Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch ist. Also, dass er nicht Angst haben muss, dass er zu wenig zu essen hat. Dass er nicht Angst haben muss, dass er kein Dach über dem Kopf hat. Dass er nicht Angst haben muss, dass er zu kurz kommt. Dass er nicht Angst haben muss, dass irgendwie ihm etwas einfach ihm fehlt. Was will der Apostel Paulus damit sagen? Der Apostel Paulus will sagen, wenn ein Christ Jesus erwartet, ist er in dem Sinn motivierend, er hilft, er steht bei, er macht dem anderen Mut. Und deswegen schrieb der Gemeinde Korinth, aber wenn der Timotheus jetzt zu euch kommt, dann schaut, dass er mit allem versorgt ist. Sind wir eine Ermutigung für unsere Glaubensgeschwister? Ich schicke immer wieder, ich habe verschiedene Leute, wo ich immer wieder mal ein WhatsApp schicke. Ein Bibelvers, etwas zur Ermutigung, oder ich schreibe ihm, zum Beispiel einem Geschäftsmann, wo ein Freund ist von mir, schreibe immer wieder mal, du, ich bete für dich. Oder ich habe für dich heute gebetet, für dich, deine Familie, deine Kinder, ich kenne alle Kinder mit Namen. Sind wir jemand, wo du motivieren, weil wir wissen, Jesus kommt? Sind wir jemand, wenn man mit uns zusammen ist, dass man sagt, wow, das ist einfach schön mit dem. Ist nicht ein Jammer. Ist nicht einer, der die ganze Zeit die Grind ins Andi steckt. Ist nicht einer, der die ganze Zeit einfach von sich selber erzählt. Das sind Maranatha-Christen. Der Apostel Paulus, er hat so viel investiert in die Gemeinde Korinth. Und er schreibt den Gläubigen, nicht nur den Korinther, sondern auch anderen Gemeinden, schreibt er Folgendes. Schaut mal auf, Kolosser 1, Vers 9. Und er schreibt auch anderen Gemeinden. Kolosser 1, Vers 9, dort steht, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tage an, da wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und das heißt, der Apostel Paulus, er betet für die Gläubigen. Sehen wir das auch? Kennt ihr einander untereinander ein bisschen? Betet ihr auch ein bisschen füreinander? Oder ein bisschen mehr? Und dazu auch noch kommt, Maranatha-Christen sind solche, die mitkämpfen. Oder? Ich habe mich gefreut über den Blumen. Ich habe mich gefreut über ein Klavierspiel. Ich habe mich gefreut, die Liederbücher sind dort gelegen. Ich habe mich gefreut, es ist doch schön. Das ist ein Miteinander, ein Füreinander. Sie sind Kämpfer für das Evangelium. Klar, nicht jeder kann Klavier spielen. Also wenn ich mich wieder in ein Klavier tue, dann kommt nichts Gescheites raus. Ja? Aber ich kann einen Blumenschluss einstellen. Oder ich könnte für euch ein Spannwerker machen, das könnt ihr auch. Ja, ja, es gibt auch andere Sachen, die man essen kann. Aber einfach, jeder soll sich engagieren, mithelfen. Ich finde es etwas Schönes. Das heisst, der Paulus setzt sich ein für Timotheus, wenn er nach Korinth kommt, dass der Timotheus wie einen roten Teppich ausgerollt überkommt. Er schreibt der Gemeinde und sagt, nehmt ihn herzlich auf. Und zwar mit einem fröhlichen Gesicht. Und wenn der Timotheus kommt, soll er merken, dass er willkommen ist. Ich weiß noch gut, als ich die Jugendgruppe geleitet habe, das war während 25 Jahren, habe ich immer geschaut, dass immer ein Bursch oder ein Mädchen, das war jetzt Berndeutsch, bei der Tür ist gestanden, oder, und hat die Leute begrüßt. Immer. Dass wenn irgendjemand kommt, der fremd ist, wow, schön. Da ist jemand da, der mich herzlich willkommen heisst. Dann haben wir eingeführt, einen Kaffee nach der Gemeinde, Tag des offenen Grills, alles solche Sachen. Damit man merkt, ich bin herzlich willkommen. Paulus schreibt der Gemeinde Korinther, wenn der Timotheus kommt, dann gebt ihm zu erkennen, dass sein Dienst geschätzt ist. Tönt ihn unterstützen, ihn ermutigen. Oder ohne Furcht kann man auch übersetzen. Ich nehme jetzt mal eine andere Übersetzung. Oder? Paulus schreibt, wenn der Timotheus kommt, soll er unter euch sein ohne Furcht. Und jetzt lese ich eine andere Übersetzung. Und deswegen, ich liebe verschiedene Übersetzungen nebeneinander. Die Übersetzung sagt Folgendes. Wenn nun der Timotheus zu euch kommt, sorgt dafür, dass er nicht entmutigt wird. Das macht mir Mut. Ja, fantastisch. Ja. Sind wir Christen, die einander ermutigen? Sind wir Trostspender? Mut machen? Hoffnungsvoll? Jetzt auf dem Weg hier hin, habe ich noch nicht vorbereitet, die Predigt noch einmal durchgelesen und dann habe ich ganz bewusst auch für verschiedene Leute von unserer Gemeinde gebetet. Ganz bewusst. Oder mir kommt, wenn ich im Büro bin, mache ich am Morgen, um 7:30 bin ich im Büro, mache ich den Computer an, da kommen Mails rein und es sind oft viele Mails, die negativ sind. ich habe Probleme mit dem, ich habe Probleme mit dem, ich habe das, Seelsorge, kannst du für mich beten und so weiter und so fort. Das ist manchmal wirklich, da habe ich vorhin etwas Verkehrtes gesagt, aber zum Haaröl, okay, kann ich nicht, wie es weitergeht. Manchmal denkst du, oh nein, nicht schon wieder, oder? Und es ist aber schön, wenn dann zwischendurch ein Mail kommt oder irgendwie eine Botschaft kommt oder irgendwie ein Smiley kommt, du, ich bete für dich. Das macht Mut. Und genau das Gleiche hat der Apostel Paulus wollen, wenn der Timotheus nach Korinth kommt, dass er ermutigt wird. Und eben Maranatha-Christen, die in der echten, lebendigen Beziehung mit Jesus leben, ihn erwartet, das sind solche. Und Paulus ist selber als Vorbild. Und interessant ist, Maranatha-Christen sind auch Christen, die die Meinung vom anderen lassen stehen. Oder? Das heisst nicht, dass ich immer recht habe. Oder? Das weiss ich, seit ich verheiratet bin, ich habe nicht immer recht. Das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens hat meine Frau recht. Volle Frau. Der Apostel Paulus war einer, der hat können mit anderen Meinungen umgehen, hat den anderen können stehen lassen und wegen dem war ich jetzt nicht eingeschnappt. Kennt ihr das Wort eingeschnappt? Ja? Ja? Ein sauren Ring machen, oder? Auf alle Fälle, der Apostel Paulus, er schreibt Folgendes. In Vers 12, 1. Korinther Kapitel 16, Vers 12, schreibt er etwas über einen lieben Glaubensbruder, über den Apollos. Er schreibt Folgendes. Was so dann den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm dringend zugeredet, er möchte sich doch mit den Brüdern zu euch begeben, doch er will die Reise jetzt nicht machen. Und ist er wegen dem auch den sturen Grind, deswegen? Oder ist er jetzt eingeschnappt wegen dem? Nein, er lässt ihn stehen. Und es ist das Schöne, man kann verschiedene Meinungen haben, warum der Apollos jetzt nicht auf die Reise gehen wollte. Vielleicht hat er einen anderen Auftrag gehabt. Vielleicht hat er gewisse Sachen gehabt, die dem Apostel Paulus nicht mitteilen wollte. Er hat gesagt, aber weißt du, vielleicht muss er für die eigene Mutter schauen oder irgendetwas. Momentan ist die Situation nicht so, dass der Apollos auf die Reise gegangen ist. Ist er deswegen, weil er nicht die gleiche Meinung hat wie ich, weil es deswegen kein Bruder mehr im Herr? Jemand, der wirklich in der tiefen Verbindung mit Jesus lebt, wo Jesus erwartet, wo sich sehnt, dann lass doch den Bruder stehen, auch wenn er nicht die gleiche Meinung hat. Klar, in Bezug vom Glaubensgrundlage müssen wir ganz klar eins sein. Aber es gibt Sachen, wo ich muss sagen, nein, das sehe ich anders. Es gibt Sachen, wo der Norbert anders sind und ich sehe ihn anders. Ja, lassen wir uns wegen dem den Grind ein. Nein, wir lassen euch stehen. Und wir schätzen einander. Und wir lieben einander. Und wir schaffen miteinander. Und wir gehen miteinander den Weg. Und wir erwarten den Herr Jesus. Und zwar jeden Tag. Oder der Apollos, der war ein begnadeter Redner gewesen, ein führiger Evangelist, brennen für die Sache Jesu, aber in gewissen Punkten nicht gleicher Meinung wie der Apostel Paulus. Ja, geht doch die Welt nicht unter. Ich freue mich. Und auch wenn einer zum Beispiel das Missionswerk Mitternacht verlässt und etwas anderes aufbaut. Zum Beispiel, ich hatte jemanden, der hat mit mir zusammen die ganze Jungschararbeit gemacht. Ich habe ihn eingesetzt. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, Samuel, ich gehe wieder zurück nach Argentinien. Ja, mir ist die Welt zusammengefallen. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Ist er wegen dem nicht mehr ein Bruder? Heute ist er verantwortlich in Schottland für Wort des Lebens und baut in ganz Schottland Riesenarbeit auf für Wort des Lebens. Ist doch fantastisch. Der Herr braucht es. Es ist einfach etwas Schönes und deswegen, jemand, der mit Jesus unterwegs ist, freut sich, wenn das Evangelium läuft, auch wenn es nicht immer ganz so geht, wie ich selber es will. Und genau das ist das Schöne. Einer, der für Jesus brennt, einer, der Jesus erwartet, von was ist er hauptsächlich bestimmt? Hauptsächlich. Was hast du gesagt? Ja, genau. Ein Wort mit 5 Buchstaben. L-I-E-B-E. Liebe. Er ist bestimmt von der Liebe zum Herrn Jesus. Aber er ist auch bestimmt von der Liebe zum Geschwisterti. Oder ich habe Geschwister, die ich liebe, und andere Geschwister, die ich weniger liebe. Es ist einfach so. Es gibt Geschwister, die denken, oh nein, es läuft mir schon wieder über den Weg. Gibt es das bei euch nicht? Also wenn er Nein sagt, dann sind er Lügner. Aber heisst das, dass er sich dann nicht gleich mit Wertschätzung, Achtung, mit Zuvorkommenheit auf ihn zugeht? Liebe ist ein Entschluss. Liebe ist nicht ein Gefühl. Klar, wenn man frisch verliebt ist, so, ich kann mich erinnern, vor 50 Jahren, ja, ich war noch ein jünger gewesen, lacht nur mehr, stimmt. Das ist einfach voller Schmetterling, aber die kleinen Schmetterlinge, die fliegen Koffer schnell davon. Und dann bleibt der Entschluss, ich will diese Person lieben, ich will in Wertschätzung, Achtung. Und wisst ihr, was Liebe, wie man Liebe auch noch in einem Wort zusammenfassen kann? Ein Wort mit 4 Buchstaben. Z-E-I-T. Zeit. Oder wenn ich jemanden liebe, wollte ich doch mit ihm Zeit verbringen. Und deswegen, wenn er in die Gemeinde kommt, dann haben wir Zeit füreinander. Zeit füreinander, um einander zu unterstützen, zu ermutigen, zu stärken. Und deswegen sagt der Apostel Paulus auch in dem Kapitel, wo er sagt, wer die Wiederkunft Jesu nicht liebt, der ist verflucht, also der geht eigene Weg, nicht gute Weg. Er geht einen Weg, wo ihm schlussendlich zum Schaden werden. Und deswegen sagt er in 1. Korinther 16, Vers 14, sagt er, alles, was ihr tut, soll von was bestimmt sein? Von der Liebe. Und deswegen, Liebe heisst, ich nehme mir Zeit. Zeit fürs Gegenüber. Zeit zum Zuhören. Zeit, und das ist ganz schön, wir haben jetzt dieses Jahr haben wir 5 verschiedene Brutpaare begleitet. Und jedes Mal, wenn ich eine Trauung mache, das habe ich da schon mal erzählt, oder vielleicht auch schon 2-mal, ich weiß es nicht. Ich werde älter, vergiss es. Auf alle Fälle, dann nehmen wir uns immer viel Zeit nehmen, für das Brutpaar ganz bewusst auf den Ehestand vorzubereiten. Früher habe ich das nicht gemacht, aber seit 20 Jahren mache ich das. Jedes Brutpaar, das durch mich eingesegnet werden will, muss bei uns zu Hause einen Ehevorbereitungskurs machen. Das sind 8 Übungen an 2 bis 3 Stunden. Also es sind mindestens 25 Stunden. Und da wird darüber alles geredet, da wird gelacht, ja, da wird miteinander gekocht, da wird miteinander aufgeräumt. Dann bringt man miteinander Zeit und dann lernt man euch plötzlich mal noch kennen. Ja, ich habe Brutpaar erlebt, wo man miteinander einen Reis kochen wollte, hat die Brut nicht mehr gewusst, wie man einen Reis kocht. Dann habe ich gesagt, jetzt ist langsam Zeit, dass wir anfangen zu kochen, oder? Ja, es ist wirklich so. Klar, wir können natürlich auch immer Ravioli essen, aber mit der Zeit zum Ravioli sind wir ein bisschen langweilig, oder? Auf alle Fälle, dann lernt man einander kennen und man redet über alles. Und genau das ist es doch. Zeit miteinander verbringen. Und da kommt Liebe zum Ausdruck. Und Liebe bedeutet auch eine Sehnsucht haben. Eine Sehnsucht nach dem Gegenüber. Eine Sehnsucht haben nach der Wiederkunft Jesu. Jetzt, den nächsten Samstag, habe ich auch wieder eine Trauung im Deutschen. Das sind 2 von unserer Jugendgruppe. Sie ist eine Ukrainerin, er ist Schweizer. Die haben sich kennengelernt bei uns in der Gemeinde. Die heiraten jetzt. Ja, und die sehnen sich doch, endlich zusammenzuwohnen. Die sehnen sich doch. Und sie sehnen sich ja, was ist die Triebfeder von dieser Sehnsucht? Nach beieinander sein, ist Liebe. Und deswegen, wenn ich wirklich den Herrn Jesus liebe, dann sehne ich mich doch danach, dass er bald wiederkommt. Und wissen, dann hört endlich das ganze Gestürm auf der Erde auf. Klar, für die fängt das Gestürm dann erst richtig an. Das ist schon so, aber für mich, ich darf dann endlich daheim sein. Ich darf endlich dort an sein, wo ich mich eigentlich sehne. Ich darf endlich dort sein und bei dem sein, wo mich erlöst hat und erkauft hat. In der Einleitung haben wir es gehört, ich selber kann überhaupt nicht bringen, nichts. Aber das Schöne ist, er hat aus mir ein Königskind gemacht. Er hat mir den Himmel geschenkt. Er schenkt mir die Ewigkeit. Er schenkt mir sie bei ihm. Und das ist doch das, wenn ich die Sehnsucht habe, ist die Triebfeder für die Sehnsucht ist die Liebe zum Herrn Jesus. Wenn ich weiß, was er aus mir gemacht hat, aus dem Samuel, aus dem Typ, wo die Lehrerin gesagt hat, aus dem wird sowieso nie etwas. Hat sie mir gesagt. Ja, die haben mir gesagt, du bist so dumm, aus dir gibt es nichts. Ja, in der 6. Klasse, weiss ich noch gut. Und wo sie mich dann gesehen hat, als ich dann in der Oberstufe war, hat sie mich gesehen und gesagt, Samuel, ja, bist du immer noch in der Real? Du bist einer so blöd, dass du eigentlich... Ja, hat sie mir gesagt. Und wisst ihr, was schön ist? Ich bin geliebt vom Herrn Jesus. Ich trage der Frau gar nicht nach, oder? Ich bin wahrscheinlich auch ein Schlingel gewesen, ein Schlitzer. Kann man sich gut vorstellen, oder? Ich weiß schon, wie die sind. Aber wisst ihr, das Schöne ist, ich bin geliebt. Und die Liebe, die der Herr Jesus mir gegenüber gezeigt hat, darf doch ein Triebfeder werden in meinem eigenen Leben, um ihn wieder zu lieben. Motivation, Motor. Und so ist eben die Sehnsucht, die der Apostel Paulus hatte, darf auch unsere Sehnsucht werden. Die Sehnsucht, dass Jesus heute wiederkommt. Dass der Herr Jesus uns endlich heimholt. Wo das grosse Fest dann anfängt. Wie das Fest wird sein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ich sage immer wieder, wenn die Erde schon so schön ist, und die Erde ist einfach schön, wirklich. Ich bin immer wieder neu begeistert von dem, wie schön es die Erde ist. Obwohl sie in Sünde ist gefallen. Obwohl die Schöpfung gesäuft nach Erlösung. Oder wenn ich in den Wald gehe, die Käfer rennen alle davon. Ja, sie haben Angst vor mir. Höchstens ein Bär kommt auf mich zu, aber dann renne ich davon. Nein, das ist nicht gut. Machen das ja nie, weil wenn ein Bär davor käme, die kommen nicht weg. Bei einem Brombär muss man sich gross machen und laut werden, bei einem Grizzly sich totstellen. Das habe ich gelernt in Kanada. Ja. Zum Glück haben wir kein Grizzly und kein Brombär da. Irgendwo hat es schon ein Schwarzbär, hat es noch ein bisschen. Aber einfach, die Schöpfung sehen sie nach einer Lösung. Aber wenn die Erde schon so schön ist, wie wird die Ewigkeit sein? Und die Bibel sagt uns, sie schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heisst, was Gott macht, ist sehr ähnlich, glaube ich persönlich, wie das, was wir haben jetzt. Aber ohne Sünde. Wir lesen auch über Nationen, die dort werden sein. Offenbarung 22, 21. Wie das wird sein, keine Ahnung. Aber ich darf ein Erlöster sein, ein Erkaufter sein, einer sein, der dazu gehören darf. Ich bin das Kind vom ewigen Vater. Ich gehöre zur Familie vom lebendigen Gott. Und das macht mir Mut. Und deswegen, wenn man das aus den Augen verliert, sagt der Paulus, der ist verflucht. In dem Sinne verflucht. Er hat Hauptsache aus den Augen verloren. Er lebt nicht mehr die lebendige, echte Beziehung. Und deswegen leben wir doch in einer tiefen, echten Beziehung mit Jesus. Und wer in dieser Beziehung mit Jesus lebt, der ist ja bereits im Dienst. Oder der Apostel Paulus tut dann dort nochmal ein Ehepaar aufführen in 1. Korinther Kapitel 16. Und zwar ein Ehepaar, das ich immer wieder neu staune. Ein Ehepaar, das 5-mal im ganzen Neuen Testament erwähnt wird. Wer kann mir sagen, welches Ehepaar ist das? Genau. Aquila und Priscilla. Und interessant ist, 5-mal, oder glaube 6-mal, bin ich ganz sicher, glaube 6-mal wird es aufgeführt. Und einmal kommt zuerst die Frau, wird sie erwähnt, Aquila, Priscilla. Priscilla, Aquila. Immer abwechslungsweise. Ja, nicht der Mann ist mehr wert. Und die Frau weniger. Interessant ist, und immer dann, wenn es um Dienst ist gegangen, auch am Evangelium, wird die Frau zuerst erwähnt. Ist faszinierend. Dann muss man das einfach nachschlagen. Immer. Es ist faszinierend, einfach schön zum Sehen. Und das ist so positiv, das Ehepaar. Sie sind bereit, sie sind motivierend, sie machen Mut, sie sind dabei, beim Apostel Paulus helfen ihm mit, das Evangelium zu verbreiten. Aber die Leute haben etwas gehabt. Sie haben Jesus aus tiefstem Herzen lieb gehabt und haben ihn darauf erwartet. Und das ist das, was Paulus meint. Und es ist genau das, was auch wir lernen dürfen. Ob wir jetzt ledig sind, verheiratet, alleinstehend oder geschieden, aber wir dürfen Jesus erwarten. Und wir dürfen an dem Ort, wo uns der Herr Jesus hingestellt hat, ein Licht sein, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber das Licht leuchtet nur dort, wo es dunkel ist. Ein Kerzchen leuchtet dort am hellsten, wenn die Umgebung finster ist. Und deswegen, bleib bei Jesus. Sing mit Jesus unterwegs. Du darfst eine Leuchtkraft haben, die nicht aus dir quillt, sondern aus dem, dass du Jesus liebst und ihn täglich erwartest. Du darfst eine Aquila sein, Priscilla sein, du darfst ein Apollos sein, du darfst etwas sein, wo Jesus einfach nachfolgt. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und so wünsche ich euch von ganzem Herzen Gottes reiche Segen. Amen. Dann wir dann beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du uns Mut machst, einfach in der tiefen Verbindung mit dir zu leben. Dass du uns Mut machst, dich jeden Tag zu erwarten. Dass du uns Mut machst, in der tiefen Verbindung mit dir unterwegs zu sein. Dass du uns Mut machst, all das, was du uns geschenkt hast, zur Verfügung stellst, wirklich auch wieder dir zurückzugeben. Und dann sind wir so reich gesegnet. Oh, was für ein Geschenk, Herr Jesus. Wir preisen dich und danken dir dafür. Amen. Ich habe noch ganz kurz ein Zeugnis, ich bin gerade in den Sinn gekommen. Das, was Gott euch schenkt, können wir weiterzugeben. Wir haben vor 4-5 Tagen ist eine Dame von uns zugekommen und hat uns einen größeren Geldbetrag gegeben. Sie hat gesagt, wir sollen einsetzen, dort, wo wir es wollen. Und interessant, meine Frau hat mir dann gesagt, als sie das Geld hat bekommen, hat sie gesagt, du, die Nacht habe ich mir lange überlegt und wir haben ein längeres Gespräch gehabt, am Tag vorher, auch seelsorgerlich. Jemand, der wirklich viel Not hat, auf finanzielle Art. Und dann hat sie gesagt, meine Frau hat gesagt, weißt du, ich hätte die Nacht einfach nicht schlafen können. Die ganze Zeit habe ich gebetet, Herr Jesus, du weißt, dieser Frau sollte mir helfen. Am nächsten Tag kommt die Frau auf meine Frau zu, sagt, schau da, hast du einen größeren Geldbetrag, setz es dort hier, wo du denkst, dass es richtig ist. Also ein Riesengeschenk. Und wenn wir das dann können, dieser Person geben können, und für sie ist es nur noch der Himmel auf Erde gewesen. Also wirklich ein Riesengeschenk. Und so dürfen wir Licht sein. Licht sein an dem Ort, wo uns der Herr Jesus eingestellt hat. Ob es jetzt eine 10er-Not ist oder eine 1000er-Not, das spielt keine Rolle. Ob es jetzt ein kleines Licht ist oder ein grösseres Licht ist, spielt auch keine Rolle. Aber wir dürfen einfach dort leuchten, wo uns der Herr Jesus eingestellt hat, in aller Schwachheit und in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung mit Jesus. Und das wünsche ich euch. Herr Jesus, danke dir dafür, dass wir erlöst sein dürfen. Das ist so eine riesengroße Freude, das Geschenk. Wir sind erlöst, wir müssen nicht mehr Satan dienen, wir sind zu deinem Eigentum gemacht. Wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Wir dürfen wissen, dass du bald wiederkommst, vielleicht heute. Und so werden wir ganz bewusst uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Danke dir dafür. Amen. Amen.